al ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Herz Bördewelle. Mein Name ist Thomas Rettig. Ich begrüße euch heute recht herzlich hier zum Valentinstag bei uns live in der Sendung. Ich habe ganz tolle Gäste. Ja, und weil ich jetzt auch schon ein bisschen älter werde, kann ich mir die Namen nicht mehr so ganz merken. Deswegen war ich diesmal komplett clever. Ich habe zwei Leute eingeladen, die den gleichen Vornamen haben. Das ist zum einen der Stefan Gatzemeier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, und zum anderen den Stefan Lange. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, und da schüttelt schon einer den Kopf. Ja, wir sind nämlich heute in Studio A. Das ist sehr ungewöhnlich, aber das ist unser Sitzstudio. Wir waren schon zweimal hier drin. Und die Besonderheit hier in diesem Studio ist, dass wir hier Turntables haben, also Plattenspieler, wie man früher gesagt hat. Ja, und unser DJ Paul K. ist hier. Herzlich willkommen, Paul.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Paul Kretzmann. Du legst heute richtig gut auf.
Das ist richtig. Ich lasse dich einfach überraschen.
Ich lasse mich überraschen, die Hörer auch.
Ja, natürlich. Ja. Es wird für jeden was dabei sein.
Ja, super. Ja, wie gesagt, Stefan Gatzemeier, Stefan Lange. Ich denke mal, die Reihenfolge passt für euch beide so.
Alles gut.
Ja, also ich bin jetzt mal alphabetisch vorgegangen. Einmal das G und einmal das L. Ja, und des Weiteren hier im Studio tolle Gäste, die einfach die kurze Lesung der beiden Buchautoren hier einfach mal lauschen werden. Dann unsere liebe Hanne ist wieder im Studio, die beide Bücher, die sie zugesendet bekommen hat, gelesen hat, eine Rezitation gemacht hat. Ja, und ich freue mich ja auf eine tolle Sendung. Und ich würde einfach sagen, wir horchen mal, was so die Platten machen, oder? Paul, bist du soweit?
Bin bereit.
Jo, na dann, Paul. Ja, geile Mucke hier. Ich gebe mal das Mikro ein Stückchen weiter rüber. Ja, da habe ich gleich mal eine Frage an den Paul. Paul, du sagst gerade geile Mucke. Wir haben jetzt hier alle schön im Studio getanzt. Wir sind ja zu 5, zu 6, zu 7 hier. Und ja, ich krieg gerade von draußen das Zeichen, ist ein bisschen zu leise. Jetzt ist gut, genau. Ja, der Jörg, der möchte das immer ein bisschen lauter haben. Gut. Paul, was war das gerade?
Wie darf ich die Frage verstehen?
Also für Mucke.
Das war Haus aus den Charts.
Okay, super, vielen Dank. Und du hast jetzt live mit Platte aufgelegt und ein bisschen gestretched.
Genau, Nagel scratched da nicht. Ich denke, das kommt nachher.
Du denkst, das kommt nachher.
Das werden wir nachher ein bisschen intensiver
das
ausprobieren.
Werden wir nachher ein bisschen intensiver machen. Ja, für die Leute, die ja heute den Valentinstag nicht so gern unbedingt mögen oder das als Kommerz empfinden, wie der Stefan bei sich schon auf der Seite gepostet hat. Es ist gar nicht schlimm. Wir sitzen hier schön gemütlich zusammen. Freue mich, dass ihr auf der anderen Seite seid. Mein Blumenhändler in Holland erreiche ich auch nicht. Der ist wahrscheinlich, weil er so viel Geld verdient hat an diesem Kommerztag, schon am Kiffen. Und ja, was wir auch anbieten, wir haben ein paar Hörer hier in unserer Sendung und draußen am CVD-Platz sitzt unsere liebe Petra, die jetzt auch schön winkt. Geht einfach auf unsere Seite radio-hbw.de und dann direkt Kontakt zum Moderator und ja, die Petra sammelt dann eure Fragen an die beiden Stefans. Wie nennt man das? Stefans? Stefans. Ja. Ja, der Stefan Gatzemeier hat ja die Tage geschrieben, ob wir beide, Stefan Lange und ich, ob wir überhaupt Hochdeutsch können. Deswegen haben wir ja da jetzt so einen Spezialisten. Stefan Gatzemeier, du hast ja eine sehr, sehr spannende, interessante Biografie. Du bist Kraftfahrzeugmechaniker, Verkäufer, also du kommst eigentlich aus dem Automobilbereich?
Ich komme aus dem Automobilbereich bzw. aus dem Handwerk. Handwerk habe ich gelernt, den Kfz-Mechaniker noch, das ist noch einer der letzten. Nach mir gab es dann den Kfz-Mechatroniker.
Okay. Und du arbeitest in Hannover. Du kommst aus Hannover?
Ich komme aus Hannover, aus dem westlichsten Teil von Hannover, aus Garbsen. Mhm. Kleiner Ortsteil oder ein größerer Ortsteil.
Ja.
Und da lebe ich jetzt seit, ja doch, fast 7 Jahren inzwischen.
Okay. Spannend. Ja. Wie gesagt, die Biografie ist schon ein Stück weit wirklich sehr interessant. Du bist ja auch psychologischer Berater, Personal Coach. Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau. Ich habe nach meiner Therapie damals gesagt, ach mein Gott, mich interessiert dieses Thema so unheimlich. Die Psychologie, die ist so weitreichend. Das geht in so viele weite Themen hinein. Ich möchte gerne ein bisschen Hintergrundinfo haben. Ich möchte mal so ein bisschen erahnen, wie es auf dem Platz gegenüber aussieht. Wo immer halt meine Therapeutin die ganzen Jahre saß. Und um das halt zu erahnen, habe ich dann halt im psychologischen Berater Personal Coach gemacht per Fernstudium mit Anwesenheitspflichten und habe dann nochmal die Grundlagenpsychologie gelernt.
Ach, du hast das richtig gelernt?
Ich habe das richtig gelernt. Okay. Also von der Entwicklungspsychologie über Sozialpsychologie, also viele Themen nochmal abgegriffen.
Mhm. Du hattest mir ein paar Sachen zugesendet, Kontakt mit Depressionen. Und ich habe mir was angemarkert, das steht mit circa 8 Jahren.
Ja, ich wusste das damals natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, was ich da habe. Und das hat sich erst so circa 21 Jahre tatsächlich später erst herausgestellt, dass das, was ich damals schon hatte, die ersten Anzeichen von einer schweren Depression waren.
Mit 8 Jahren?
Mit 8 Jahren, wo ich abends als Kind im Bett lag und geheult habe, dass ich nicht so lange die Luft anhalten kann, bis ich halt keine Luft mehr holen brauche.
Okay. Warum hast du da geheult? Gab es da irgendwelche Auslöser?
Das war einzig und allein die Tatsache, ich wollte aus irgendeinem mir unbekannten Grund, also ist mir heute noch unbekannt, ich wollte einfach zu dem Zeitpunkt sterben. Und als Kind war ich halt damals noch so naiv, dass ich gesagt habe, okay, ich halte dann einfach mal so lange die Luft an, irgendwann bist du ja dann halt nicht mehr da.
Finde ich schon ein bisschen krass, oder? Stefan, was sagst du dazu?
Ja, also das, ich bin ein bisschen beeindruckt, weil ich kenne das Thema. Das war für mich auch, seit ich denken kann, der erste Gedanke in meinem Leben, weiß ich, wie alt ist man da, 4, 5 Jahre, ich wollte immer einschlafen und nicht wieder aufstehen. Also beeindruckend, ich dachte immer, ich wäre damit alleine, aber es ist das schön zu hören, dass es auch andere gibt oder viele, wahrscheinlich viele mehr, die sehr früh diese Erfahrung machen, den Wunsch zu sterben.
Gut, das kann ich mir jetzt persönlich nicht so vorstellen, weil ich habe zwar früher auch weinend im Bett gelegen, aber da war jetzt nicht der Hintergrund, dass ich sterben wollte, sondern ich wollte eigentlich leben. Stefan Gatzemeier.
Ah, du hast wohl eher geweint, weil dein Fußballverein verloren hat, ne?
Nee, ich hab damals geweint, weil zu meiner Jugendzeit, also ich sag mal, du sagst jetzt 5, 6, du sagst 8 oder so, sage ich jetzt mal so dieses Alter, da habe ich eher geweint, weil damals so die Zeit war Aufrüstung. Also ich komme ja aus einem anderen System wie ihr.
Ja, okay,
herzlich willkommen im Osten.
Ja, das muss man natürlich auch bedenken.
Also ich habe damals wirklich im Bett gelegen, habe geweint, weil, wie gesagt, die SS20 auf unserer Seite und die Pershing 2 auf eurer Seite. Also ich hatte schon Angst um meine Familie und Tod.
Das kann ich natürlich durchaus nachvollziehen. Also aber um nochmal drauf zurückzukommen, was der Stefan sagte, diese Gemeinsamkeiten, das erstaunt mich halt auch immer wieder, dass die Leute, die Depressionen haben, einfach nicht alleine sind. Die sind oftmals in Selbsthilfegruppen hat man dann dieses Phänomen, wo der eine dann sagt, ey mein Gott, du erzählst mir gerade irgendwie meine Geschichte.
Hm. Ja. Also ich glaube, das ist auch so das Wichtige, weil du das jetzt gerade das ansprichst, Selbsthilfegruppen oder Gruppe, ja, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem auch insofern gut tun, weil man sich trifft und man dort einfach sicherlich nach einer gewissen Zeit dann auch sich öffnet, wenn man hört, was die anderen alle so für Sachen zu berichten haben, wo man einfach sagt, bis jetzt war ich alleine, aber jetzt, das, was der mir erzählt, das ist jetzt das, was ich kenne.
Ja, das stimmt durchaus. Es ist dann natürlich auch schön zu sehen, wenn sich die Leute dann gegenseitig sozusagen interviewen und dann halt fragen, mein Gott, dir geht's da so schlecht, sowas Ähnliches habe ich auch erlebt. Wie bist du denn aus deinem Loch wieder rausgekommen? Ja? Und dann einfach mal schauen, wäre das vielleicht für mich auch was? Komme ich aus diesem Loch auf diese Art und Weise, wie der mir gegenüber sitzt, auch heraus?
Ja, und wenn ich so jetzt dein Werdegang hier so, den erster Vollstationärer 2010, danach Tagesklinik, dann nochmal Vollstationär, dann Reha, dann Tagesklinik, dann psychotherapeutisches, psychosomatisches Krankenhaus. Das ist ja auch wirklich so ein Werdegang, der so typisch ist, wo man so, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, in Anführungsstrichen weiter und durchgereicht wird. Selbsthilfegruppe sehe ich hier aber nicht, Stefan.
Nein, Selbsthilfegruppe war ich eine ganze Zeit nach 2010. Das war aber eine therapeutische Selbsthilfegruppe. Das heißt, die wurde begleitet nochmal von einem Psychotherapeuten, der uns sozusagen so ein bisschen angeleitet hat. Und von denen haben wir auch unheimlich viel noch gelernt.
Okay. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir die Hanne jetzt mal hören. Denn die Hanna hat das Buch gelesen, das der Stefan geschrieben hat. Ist es eigentlich dein erstes Buch, Stefan?
Nein, es ist mein zweites Buch.
Dein erstes war?
Mein erstes war Let Me Go.
Okay.
Erscheint dieses Jahr noch in einer zweiten Auflage.
Ja.
Nochmal so ein bisschen überarbeitet. Dort erzähle ich meine Geschichte, so wie ich es erlebt habe. Meine Geschichte ist dort ein wenig anders, weicht ein bisschen ab von den anderen Biografien, die es oft auf dem Markt gibt. Für mich gab es beim Schreiben kein Danach. Also ich habe wirklich geschrieben in der Zeit, wo ich hochgradig depressiv war und auch kurz zuvor einen Suizidversuch hinter mir hatte.
Mhm. Ich habe es ja nie geschafft, ein Buch zu schreiben. Ich habe viele Ideen und auch viel aufgeschrieben, aber ich kann es irgendwo immer nicht ein Stück weit bündeln. Deswegen finde ich das sehr spannend und auf dich bin ich ja eigentlich gestoßen durch das ganz, ganz tolle Cover, wo du auch so beschrieben hattest, dass du so zwei Fotografinnen oder eine mit einer Assistentin oder irgend sowas, wo so ein Gesicht, wo man so ein Frauengesicht sieht, was angemalt ist mit Yin und Yang, eingehüllt in einem schwarzen Tuch, Diagnose Depression, was den Betroffenen niemand sagt. Finde ich ein total spannendes Thema. Also das Bild ist spannend. Wir reden auch gleich noch drüber. Warum man Betroffenen vielleicht, da werden wir wahrscheinlich alle Antworten finden oder Fragen finden. Aber ich würde einfach mal sagen, die Hanna hat das Buch gelesen. Du hattest ja ein Exemplar ihr zugesendet. Ja, der Stefan hat auch zugesendet. Das machen wir aber nachher. Und da würde ich einfach mal sagen, Hanne, leg mal los, ne?
Sie das Buch gelesen? Diagnose Depression? Was dem Betroffenen niemand sagt? Vom Autor Stefan Gatzemeier. Und in diesem Buch werden ganz viele Fragen von Betroffenen, Angehörigen oder auch Interessierten sehr, sehr gut beantwortet. Denn der Autor gibt in diesem kleinen Buch in einfachen Worten ganz hilfreiches Wissen wieder nach der Diagnose Depression. Es ist ein Ratgeber mit ganz vielen Informationen, auch über vorhandene Hilfsangebote. Er geht der Diagnose Depression näher auf den Grund. Was können die Ursachen sein? Denn wenn die Seele erkrankt ist, tappen wir oft im Dunkeln. Viele denken auch, ach, das schafft man schon alleine da wieder raus. Doch dem ist nicht so. Vielmehr weiß man heute, wie vielschichtig und tückisch diese Krankheit ist. Wenn sich nämlich Gedanken nur noch im Kreis drehen, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen hinzukommen, glaubt man kaum noch an seine Genesung. Es ist wirklich sehr schwer, zu einem sogenannten Seelenklempner zu gehen. Denn das Verständnis für eine psychische Erkrankung ist in unserer Gesellschaft leider noch viel, viel zu gering. All die unterschiedlichen Arten von Depressionen sowie auch das Burnout-Syndrom sind eigenständige Kapitel in diesem Buch. Es gibt wirklich sehr viele wichtige Informationen, zum Beispiel zur Kostenerstattung. Wie funktioniert das? Oder zu den verschiedenen Therapieformen und zu den verabreichten Medikamenten. Die Frage, was ist eine Tagesklinik? Oder wie läuft eigentlich so eine stationäre Behandlung ab? Und auch ein wichtiger Punkt ist die Wiedereingliederung mittels medizinischer und beruflicher Rehabilitation. Ein weiteres Kapitel behandelt auch das Thema Suizidrisiko, angefangen von den Gedanken bis hin zur Ausführung. Und er zeigt Möglichkeiten, dem vielleicht entgegenzuwirken. Ich kann Ihnen diesen kleinen Ratgeber nur empfehlen, denn er dient zur Orientierung und kann wirklich bei vielen Fragen helfen.
Ja, vielen Dank, Hanne. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal Musik. Paul, was kommt jetzt? Ja, Musik. Aisha. Ja, Paul, warum hast du das für uns ausgesucht heute?
Diese Titelwahl war eigentlich extra dafür, weil auch ältere Zuhörer da sind.
Was ist älter? Bis 24, ne?
Ja, ich meinte jetzt den... Durchschnitt
aller den Zuhörer Durchschnitt, hier. Den Durchschnitt aller Zuhörer. Der Paul kennt den Durchschnitt unserer, das Durchschnittsalter unserer Zuhörer. Finde ich spannend. Ja, finde ich cool, Paul.
Ja, und da dachte ich, dass die alten Kamellen doch gut ankommen werden. Aber es sah so aus im Studio. Ich meine, das Konfetti liegt hier überall.
Ja, ist ja Valentinstag. Kann man mit Konfetti streuen und...
Luftschlangen
und... Als ich das Buch vom Stefan Gatzemeier zugesendet bekommen habe, habe ich so gedacht, das wäre auch was für mich. Das ist klein, handlich, praktisch. Aber das ist gut so. Glaube ich auch für Menschen, die ja depressiv sind. Und weil man muss dann gar nicht so viel lesen. Und es ist so kompakt, da steht so viel drin. Stefan, wie hast du das so kompakt hinbekommen? Also das ist ja wirklich konkret.
Grundsätzlich, ja, irgendwo habe ich das auch gelernt in meinem Studium zum psychologischen Berater. Nochmal in der Abschlussarbeit, wie sich überhaupt sowas gliedert, wie man sowas überhaupt gliedert. Natürlich ein bisschen Recherche auch nochmal im Internet, wie man sowas am besten gliedert. Und ich spreche ja auch irgendwo so ein bisschen aus eigener Erfahrung, was ist wirklich wichtig für jemanden, der vom Arzt, womöglich noch vom Allgemeinmediziner, die Diagnose Depression bekommt. Was muss der als nächstes, der Patient, was muss der wissen? Was ist da wichtig? Und da kann ich mich sehr, sehr, sehr gut hineinversetzen.
Also wie du es gerade schon so formuliert hast, was ist für den Patient wichtig? Aber warum sagt man es den Betroffenen nicht, oder...
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, dass hier auch die Allgemeinmediziner teilweise nicht genügend psychologisch, psychiatrisch geschult sind. Da gehe ich wirklich so weit und kann das behaupten. Ich habe genügend Allgemeinmediziner vor mir sitzen gehabt, die keine Ahnung hatten, was dem Patienten jetzt gerade wirklich wichtig wäre, was für den wirklich wichtig wäre.
Also ich muss ja auch sagen, also Allgemeinmediziner, alles okay?
Ja.
Das ist Allgemeinmedizin. Ich finde es auch teilweise wirklich sehr grenzwertig, dass mittlerweile Allgemeinmediziner auch zum Beispiel Antidepressiva verschreiben dürfen. Was sagst du dazu? Was
da hast du bei mir natürlich total ins Schwarze getroffen. Der Meinung bin ich nämlich auch. Und zwar geht es darum, wenn der Patient zum Allgemeinmediziner kommt, der aufgrund von Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, was macht womöglich der Allgemeinmediziner? Der verschreibt ihm ein antriebssteigerndes Medikament und hinterfragt gar nicht, also macht gar keine richtige Anamnese bei dem Patienten und hinterfragt gar nicht, gibt es denn überhaupt auch Suizidgedanken? Der Patient entwickelt dann auf einmal wieder einen Antrieb durch die Medikamente und bekommt dann noch den letzten Antrieb für einen Suizidversuch. Den Antrieb hat er auf einmal wieder. Aber die Niedergeschlagenheit und die suizidalen Gedanken sind noch nicht weg.
Das finde ich jetzt sehr spannend und ein harter Tobak, aber da gehe ich voll mit. Was sagst du, Stefan Lange, dazu?
Ja, finde ich gut, finde ich auch mutig und muss man auch mal offen so ansprechen, denn es wird viel zu schnell, werden Medikamente verordnet, geh zu 5 Ärzten, kriegst du mindestens 6 Medikamente verschrieben, so nach dem Motto, probierst du das, ach wirkt nicht, nehmen wir mal das. Also es gibt da überhaupt kein System und jetzt habe ich letztens noch eine Studie gelesen in Großbritannien, man hat herausgefunden, dass bei leichten und mittleren Depressionen, mittelschweren Depressionen, diese Antidepressiva überhaupt nicht helfen, sie sind wirkungslos, fast wie ein Stück Würfelzucker. Und wenn man sich anschaut, wie stark die Quote gestiegen ist, die Verschreibungen, wie viel Milliarden da umgesetzt wird, dann ist das einfach nur ein Business der Pharmaindustrie und so. Nicht? Also da muss man auch, wie das Stefan Gatzemeier sagt, man muss das auch mal wirklich mit deutlichen Worten sagen. Nicht? Und die Ärzte, die verschreiben, die wissen, sind nicht aufgeklärt, da wird einfach Zettel, Unterschrift, Hauptsache ich habe was getan. Und du wirst dann kommst aus der Praxis raus und bist alleine gelassen. Völlig. Ist doch so, oder?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe solche Aussagen auch schon mal getroffen hier in der Sendung und da gab es so einen richtigen Shitstorm hinterher.
Gut so.
Ja, so habe ich ihn kennengelernt, den Herrn Lange. Gut so. Ja, aber also ich selber, wie gesagt, ich finde das wirklich katastrophal, dass man... dass Allgemeinärzte Antidepressiva verschreiben dürfen, dass man, wir haben ja, glaube ich, das beste Gesundheitssystem, sagt man immer.
Ja, angeblich.
Angeblich, ja, in Deutschland. Und aber irgendwo wird man doch alleine gelassen und es wird erstmal verschrieben, ist mal, nimmer. Und die Studie übrigens, Stefan Lange, habe ich auch gelesen in England. Und das, wie gesagt, diese Antidepressiva maximal bei schwer Depressiven überhaupt nachweisbar ist.
Ja,
jetzt fangen wir mal unsere Gäste. Die Hanne ist ja nun auch Angehörige. Was sagst du dazu?
Ja, es ist wirklich schwierig, wenn man die Diagnose Depression erhält, auch als Angehöriger oder als Partner. Wie gehe ich damit um? Was passiert jetzt? Was sollte passieren? Was mache ich eigentlich, außer Medikamente zu nehmen? Weil man selbst ist ja manchmal schon so weit zu sagen, na, ist das jetzt richtig, dass ich Medikamente nehme? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Und da findet man ganz schwer Anhaltspunkte. Man ist damit sich alleine gelassen, auch als Angehöriger. Und ich muss sagen, in diesem Buch findet man wirklich hieb- und stichfest Adressen, Anlaufstellen. Was kann ich tun? Was kann ich unternehmen, wenn ja manchmal der Betroffene überfordert ist, das zu machen? Ist es ja auch oft sinnvoll, wenn Angehörige oder Partner dann versuchen, ein, zwei Schritte mit ihm zu gehen und ihn erstmal dorthin zu bringen oder ihm zu erklären. Ich wusste auch nicht, was das ist, der Unterschied zwischen einem Psychiater oder Psychotherapeuten oder für mich war das alles eins.
Ja, da gibt es auch ein schönes Buch, ne? Wenn Irrenärzte werden, also finde ich ganz klasse. Ja, also man verwirrt uns schon ein bisschen. Und wie siehst du das so als Angehöriger? Was hast du als Angehöriger jetzt aus diesem kleinen Büchchen so in der Quintessenz herausgefunden? Für dich als Angehöriger, einfach nur als Angehöriger.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, wow, endlich weiß ich, wer macht was, wie läuft welche Therapie ab, was bewirkt sie und welches Ziel verfolgt sie?
Okay, also bist du jetzt ein bisschen schlauer. Ich kann mich ja noch daran erinnern, wie du damals so mich immer in Therapien besucht hast, als ich das erste Mal vollstationär war und habe dich da auch noch so ganz gut in Erinnerung, dein Leiden. Also ich war mal beim Snuseln. Kennt ihr Snuseln?
Oh nee, das habe ich noch nicht gehört.
Nee, Snuseln kennt ihr nicht. Es kommt aus Holland. Das ist eigentlich so für Babys gemacht. Das sind sogenannte Snuselräume. Da wird es ein bisschen dunkel gemacht. Da kann man sich Musik aussuchen. Dann gibt es ein Wasserbett, dann gibt es einen Sitzsack, dann gibt es eine Matratze, dann gibt es richtig geil so ein schönes Bällebad. Ja, und wie gesagt, man kann sich Musik aussuchen, so Entspannungsmusik. Und ja, dann ist da so ein bisschen noch so ein paar Lichtspiele, so ein paar bunte, ne? Also ne? Bunte Lichter. Und als ich damals diese Therapie bekommen habe und mich meine Mutter unverhofft mal besucht hatte und ich da so rauskam, so komplett verbimmelt, sage ich jetzt mal. aber mich komplett wohlgefühlt habe, also beim ersten Mal nicht, da lag ich auf dem Wasserbett und dann liefen da so Wolken lang. Da konnte ich mich gar nicht entspannen, aber in diesem Bällebad war ich nach ungefähr 30 Sekunden weg, die Musik passte und ja, ich war sofort bei meinem inneren sicheren Ort und ja, und kam da so raus und meine Mutter so, Junge, was haben Sie mit dir gemacht? Ich sage, gar nichts, und die, alles gut. Also es geht auch ohne Medikamente. Das also ein Stück weit Entspannung, also finde ich, ja. Und ich sag mal, das war ja damals so diese Unerfahrenheit, weil, wie du, Stefan, vorhin schon sagtest, man probiert ja aus und dann, wenn das nicht ist, dann ist das und das. So ging es mir damals auch und aber geht ein Stück weit auch anders. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Medikamente gar nicht gut sind. Ja? Ein Baustein ist immer irgendwo ein Baustein und das ist meines Erachtens sollte man auch wirklich irgendwo skeptisch sein. Ja.
Skeptisch sein und einfach auch informiert sein, dass es für viele andere Möglichkeiten auch gibt. Nicht?
Ja, aber wie machst du das, wenn du in einer Krise bist?
Ja gut, aber das sagte ja die Hanne, einfach, dass man, wenn man Informationen hat, dann ist es erstmal geht es ja grundsätzlich darum, Orientierung zu haben. Nicht? Man ist ja völlig orientierungslos, wie im Nebel. Wo geht's hin? Wo ist Norden? Wo ist Süden? Keine Ahnung. Brauchst einen Kompass fürs Leben. Sprich, und dann brauchst du irgendwas an der Hand, was dir eine Orientierung gibt. Erstmal eine Richtung. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Nicht? Das, eine Orientierung gibt dir auch ein Stück weit Sicherheit.
Und wie findet man diese Richtung, diese Orientierung?
Ja, ich sag mal so, dieses Buch von dem Stefan Gatzemeier kann ja zum Beispiel ein Anhaltspunkt sein. Nicht? Einfach eine Zusammenfassung von Informationen, wichtigen Informationen, wo man erstmal aufbauen kann. Nicht? Einfach mal, dass man weiß, wo ist was, was ist was. Nicht?
Okay, also sollte das in Kliniken ausgelegt werden?
Ja.
Ja. Nein, es geht gar nicht um die. ich finde das schon so eine Schwierigkeit, wenn du gar nicht weißt, was mit dir ist und so weiter. Und dann wirklich, wie Stefan Gatzemeier vorhin sagte, du bist ausgeliefert. Das hast du ja auch gesagt, Stefan, dass du einfach, ja, dann halt einfach hilflos bist. Du nickst ja auch. Was sagst du dazu, so als Betroffene? Ja. Gut. Marco, was sagst du dazu? Hast du Garten? Wir hören bloß zu, ja.
Schön.
Ja.
Sprachlos.
Sprachlos.
ja, also ein Stück weit finde ich schon, schon wichtig, dass man auch wirklich ja, irgendwas Kompaktes in der Hand hat. Also es geht jetzt gar nicht um eine Werbung für dieses Buch zu machen, sondern halt einfach
kaufen.
Und das kam nicht von mir.
Nee, das kam vom Lange, ne?
Okay, legst nachher noch ein Zwanni drauf.
Ja, gut. Ja,
es war mir auch unheimlich wichtig, das Buch wirklich so kompakt wie möglich zu machen, weil es schreckt doch einfach ab, wenn man in einen Laden geht und da so einen dicken Schinken sich da wegholt. Wer soll denn das lesen? Da stehen wirklich, ja klar, da stehen irgendwo wichtige Sachen drin, aber das, was für den Moment wirklich wichtig ist, das muss man sich da mühsam wirklich raussuchen. Und das wollte ich einfach so kompakt wie möglich machen.
Also ich glaube, es ist ihm gelungen, oder?
Ja. Also ich habe nur kurz reingeschaut. Ja. Ich habe das Buch jetzt vorhin auch gesehen. Also schön gegliedert, schön dünn und so. Also
ja, schön dünn. Hast du Geld mit?
Nee, hat er mir geschenkt.
Ja, ach so, okay. Nein, es geht wirklich nicht, nicht
nein,
darum.
Nein, absolut.
Es geht wirklich, also ich finde es auch sehr kompakt, weil ich bin ja auch so eine faule Sau beim Lesen. Das sage ich immer wieder. Deswegen habe ich ja auch immer die Hanne hier, die uns schön die Sachen...
Die macht das gut, ne?
Die macht das gut, ja. Glaube ich auch.
Ja. Bin schon gespannt, was sie über mein Buch sagt.
Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal wieder ein bisschen Musik. Irgendwer hatte hier so einen Musikwunsch. Philipp Poisel.
Erklär mir die Liebe. Ach, das finde ich ganz lieb, dass ihr das spielt.
Ja, ich jetzt oder der Philipp?
Ja, beide.
Beide, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann hauen wir jetzt den Philipp rein und
holt die Taschentücher raus und die Feuerzeuge.
Oh. Jetzt wird's cool.
Ja.
Stefan. Sind wir wieder drauf?
Wir sind immer drauf.
Ja. Ja, vielen Dank, schönes Lied. Ja,
was bedeutet das für dich?
Ja, das frage ich mich auch. Kann ich schwer beschreiben. Es ist entweder der Rhythmus, der Text, das berührt mich einfach, das Lied. Erkläre mir das Leben, erkläre mir die Liebe. Mhm. Darum geht es ja auch in meinem Buch, so nach dem Motto. Ich glaube, das reflektiert das ganz gut.
Hast du auch ein Buch geschrieben?
Ja, ich konnte es nicht vermeiden.
Du konntest es nicht vermeiden. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Spannende ist, wir hatten heute in den Vorgesprächen sehr anregende Gespräche. Ja, und auch so während der Musikpausen hatten wir sehr anregende Gespräche, aber irgendwie so, ja, hätten wir vorher laufen lassen sollen, oder?
Ja, das ist ja egal, also wir sind ja jetzt hier,
ja.
Es läuft doch, alles gut.
Läuft, ja, gut.
Wir sind zufrieden.
Das ist schön.
Der weite Weg hat sich gelohnt.
Ja, also, wie gesagt, kurzes, knappes Büchlein haben wir jetzt gerade nochmal besprochen, so eine kleine Anleitung und ja, Stefan, du hast noch ein Buch geplant, danach geht's weiter?
Buch 3 und 4 ist gerade in der Mache.
Mein Gott.
Ja, ich habe auch noch andere Hobbys.
Stimmt, du hast Katzen, ne? Zwei Katzen hast du?
Ja, ich habe zwei Raubkatzen zu Hause, genau.
Was bedeuten Katzen oder was wie wichtig sind für dich Tiere?
Meine beiden Raubkatzen, das ist meine Familie.
Okay.
Die gehen mir über alles. Die gerade der Pinky, der war da, der war noch ganz klein, den hatte ich gerade frisch von der Züchterin geholt. Der hat das sofort immer gemerkt, wenn es mir dreckig ging. Der kam zu mir, hat das Spielen aufgehört, hat sich neben zu mir gesetzt und das macht er noch heute. Wenn der merkt, dass es mir nicht gut geht, kommt der her zu mir und schnurrt mich an.
Okay. Ja. Hast du, Stefan Lange, ein Tier?
Ja, ich hätte gerne, aber ich bin ja nie da.
Du bist
nie
da?
Und wer soll sich darum kümmern und so. Das ist, ich hätte gerne eine Katze. Oder auch einen Hund und so.
Eine Katze mit K oder mit G?
Mit G natürlich. Ja.
War das vielleicht eine Anspielung?
Nein, das war keine Anspielung. Ne?
Ja, okay.
Ja, Herr Gatzemeyer, wie finden Sie jetzt so mit unserem Hochdeutsch? Sie hatten das ja so ein bisschen gefragt und ein bisschen das Bedenken, ob der Stefan Lange, Thomas Rettig, ob die überhaupt Hochdeutsch sprechen können?
Ja, so ein bisschen kommt das ausländisch durch, aber ihr habt das super bis jetzt gemacht.
Ausländisch.
Nein, wunderbar. Ich kann euch klasse verstehen.
Ja, ich hoffe, du hast deine Ausreisepapiere dass du nach dem Westen zurückkommst.
Also ich bin vorhin über die Grenze rübergefahren, da stand, die Grenze ist offen.
Die Grenze ist offen. Das ja, ich würde sagen, hat noch jemand eine Frage? Gibt es noch Fragen? Stefan, hast du noch was für die...
Ja, wir haben ja gesagt, also was da, wie schön kompakt das ist und so. Wir haben auch mehrfach gesagt, kaufen. Ich meine jetzt
kaufen.
Ja, nee, kaufen.
Kaufen, ne? Gatze Meier sein Buch kaufen.
Kaufen. Das verstehe ich sogar in...
Das versteht er sogar. Ja, Depression ist ja nicht immer nur Scheiße, oder?
Nee, auf keinen Fall. Es gibt ja auch Tage, die sind beschwerdefrei, gerade wenn man manisch-depressiv ist. Hat man ja auch Hochphasen, sehr energiereiche Phasen, das ist ja mein Thema, das bipolare, manisch-depressive. Mhm. Heute geht es mir mal gut. Es war ein sonniger Tag, hier hinzufahren war schön.
Ja.
Dann kriegt man erstmal lecker Kaffee, Unmengen von Snickers, Keksen.
Ja.
Ja, also alles gut.
Und Knoppers.
Oh, Knoppers, oh, das darf man noch nicht sagen.
Mach ihr, du hast jetzt Snickers gesagt, da sagt der Knoppers.
Ah, ja, okay.
Ja, ihr animiert euch selber.
Okay.
Ja, würde ich sagen, sind wir mit der ersten Stunde fast durch. Unser Paul, bisschen Konzentration her, DJ. Spielen Sie uns noch was Sanftes, so zum Stundenausgang? Ja, alles klar. Und wir hören uns dann nach den Nachrichten, nach dem Wetter wieder und dann mit dem Buchautor Stefan Lange, Suicide, 3 Monate und 1 Tag.
Klingt spannend, ne?
Habe ich, ja. Stefan?
Was das klingt, da könnte man ein Theaterstück draus machen.
Da könnte man ein Theater... vielleicht gibt es da ja schon was. Ja!
Ja.
Alles klar, okay.
Soundfile.
Jo, bis gleich.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, so schnell vergeht die Zeit. Stefan Lange.
Hallo.
Ja, endlich kommst du mal dran. Hast ja schon den ganzen Nachmittag gelabert hier. Aber, ja, finde ich spannend. Und Stefan.
Ja.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich danke, dass ich hier sein darf.
Ja, du hast, wie vorhin schon kurz erwähnt, auch ein Buch geschrieben. Du hast auch eine Geschichte hinter dem Buch. Du machst tolle Projekte. YouTube.
Ja.
Und so weiter. Und ja, erzähl mal, was so der Hintergrund für dich war, dieses Buch auch zu schreiben, Suicide?
Suicide, das ist der eigentlich der englische Titel von Suizid. Ich fand den Titel Suizid, der klang so blöd, das klingt so wie Pestizid. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich, das klingt ja sehr modern, Suicide. Früher hieß das Buch nur 3 Monate und 1 Tag. Und da dachte ich so, das klingt irgendwie so für eine Anleitung zum... zum Gärtnern 3 Monate und 1 Tag, das sagte nichts aus. Deswegen habe ich diesen Überbegriff genommen, um einfach deutlicher zu sagen, worum es in dem Buch geht. Ne?
Mhm. Und worum geht es da bei 3 Monate und 1 Tag?
Ja, das erfährt man dann, wenn man das Buch liest. Aber okay. Hintergrund, Hintergrund ist, sage ich mal, eine sehr symbiotische Beziehung. Und in dem Buch geht es um Selbstmord. Das ist also eine wahre Geschichte. Das ist ja meine Geschichte. Und zum Schreiben kam ich wie die Jungfrau zum Kind, also nach monatelangen Dahinsiechen in schwersten Depressionen, auch Tablettenmissbrauch, bin ich einer guten Freundin begegnet, die ich von früher kannte, die keine Ahnung hatte, dass ich so depressiv bin oder dass ich mich darin in so einer Depression befand. Und die hat mich aufgefangen und erstmal so weit stabilisiert, bis ich so weit war, mir Hilfe anzunehmen, nicht? Oder zum Therapeuten zu gehen. Und der war so schockiert über meinen Zustand, der hat gesagt, ja, eigentlich müsste ich sie sofort geschlossene bringen. Er hielt aber nichts von geschlossen und von Psychiatrien auch nicht. Und der hat dann gesagt, weil er merkte, ein Depressiver ist ja nicht nur tot innen drin, der ist ja voller Gedankenkreisen, voller Energie eigentlich auch, aber die nicht nach außen kommt. Und er hat dann so einen Trick angewendet, der hat gesagt, so Mensch, worum geht's denn bei deiner Geschichte? Erklär mir die nochmal, schreib mir das mal auf. Und dann musste ich schreiben. Und erst dachte ich so, hey, ich soll jetzt schreiben, ich habe nie in meinem Leben geschrieben oder Tagebuch geschrieben. Und dann ist das so aus mir herausgebrochen, dass ich Tag und, also fast 6 Wochen lang wie ein Kranker Tag und Nacht geschrieben habe. Also es musste raus, diese ganze negative, zerstörerische Energie habe ich mir quasi rausgeschrieben. Und aus diesen Aufzeichnungen ist später das Buch entstanden. Also es ist ein autobiografischer Roman.
Okay, also hast du dann 3 Monate und 1 Tag dran geschrieben, oder?
Nein, geschrieben dran habe ich länger und sowas, bis das soweit war, nicht die ersten Schreibversuche und versteht das überhaupt jemand, was ich da schreibe, da habe ich sehr lange dran gesessen, also das Schreiben fiel mir jetzt nicht zu. Ich habe, es hat doch 2 Jahre gedauert, die Geschichte aufzuschreiben, so wie es in der Form ist, wie es jetzt ist. Und ja, 3 Monate, 1 Tag, das ist, hat was zu tun mit dieser Beziehung, von der die Rede ist. Aber das erfährt man beim Lesen.
Ja, wir wollen ja auch nicht alles verraten. Wir wollen ja auch ein Stück weit...
Obwohl, der Leser, ich meine, das ist ja immer so, wenn du ein Buch vorstellst, der Leser kennt es ja nicht. Und dann kannst du ja nicht gleich sagen, hier, kauf das Buch mal. Es gibt ja auf meiner Webseite, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich in 20 Folgen aus meinem Buch lese, an den Originalorten des Buches, also in Deutschland, in der Schweiz und in Spanien. Da zeige ich auch ein bisschen, was die Umgebung, die stelle die Orte vor. Da kann der Leser sich mal, da kann er nicht nur das Buch hören, da kann er mich sehen und er erfährt was von der Geschichte. Und das ist so ein 20-Teil, das sind fast 2 Stunden Programm, kleine Episoden von 6 bis 8 Minuten Länge, kann man sich so kleine Kapitel anhören, um das Buch mal kennenzulernen.
Ist ja eine spannende Geschichte. Diese YouTube-Kanal-Sache, wir hatten uns ja im Vorfeld drüber unterhalten, weil es ist ja teilweise auch ein harter Stoff, Depression, Suizid und so weiter. Und du hattest mir das ganz toll erklärt, was man da machen kann bei YouTube, wenn man sich das anschaut, anhört.
Ja, das ist jetzt ein anderes Projekt gewesen. Ich war letztes Jahr in einer schweren Depression, also ein schwerer Rückfall. Es hatte was zu tun mit dem Tod eines Menschen, das hat alles wieder hochgebracht. Und das ist ja eben das beim Thema Depression. Wenn man eine Depression überwunden hat, man ist nie gefeit, dass einem das wieder mal erwischt oder so. Man muss immer vorsichtig bleiben. Und mich hat das so heftig erwischt, dass ich gar nicht wusste, wie werde ich der Verzweiflung her. Und dann fing ich an, Selbstgespräche zu führen. Ich bin durch den Wohnung gelaufen, 8 Stunden am Tag, habe Selbstgespräche geführt, weil ich dachte, ich würde komplett den Verstand verlieren. Und irgendwann dachte ich so mal, Mensch, das musst du doch mal aufzeichnen. So authentisch, das kommt ja nie wieder. Nicht? Das möchte ich irgendwie aufbewahren. Und wollte mir dann schon eine Kamera kaufen und so. Und just in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, habe ich im Fernsehen gesehen, Vorabendprogramm, über eine YouTube-Serie eines ehemaligen Drogensüchtigen, die in 380 Folgen gelaufen ist und die haben den Grimme-Preis gewonnen. Und das fand ich insofern spannend, habe ich mir das angeguckt. Da sitzt einfach ein Typ, der berichtet aus seinem Leben als Drogensüchtiger, als Ex-Junkie. Und dann dachte ich, vielleicht können die mir irgendwie helfen. Also habe ich das dann so gemacht, dass ich den Kanal kontaktiert habe, diesen YouTube-Kanal, und habe gesagt, ey, ich habe die Geschichte anzubieten, hättet ihr Interesse? Und dann haben die sich gemeldet, haben wir Probeaufnahmen gemacht und dann haben wir eine 60-teilige Biografieserie gedreht, eben mit dem bezeichnenden Titel »Komm, lieber Tod«. Und die hat mittlerweile über 1 Million Aufrufe, ist sehr erfolgreich. Und die Reaktionen, die wir von den Zuschauern bekommen haben, die sind einfach überwältigend. Wirklich. Es haben mir Leute geschrieben, die auch in der schweren Krise waren, die gesagt haben, nachdem ich diese Serie gesehen habe, habe ich von dem Vorhaben, mir das Leben zu nehmen, Abstand genommen. Also sowas, und das ist nicht nur einer, der das geschrieben hat. Solche Reaktionen hatten wir zahlreich. Und das zeigt einfach, wie wichtig diese Serie ist. Und manchmal ist es eben schwierig, eine Öffentlichkeit herzustellen, Rundfunk, Fernsehen, Presse, einfach weil die sich sperren oder die wollen das Thema nicht haben. Und das Schöne ist mit YouTube, mach dein Programm selber, da kannst du dir selber deine Zuhörer erreichen draußen und wir haben sehr viele Menschen erreicht und darauf sind wir unwahrscheinlich stolz.
Super, also wie gesagt, es ist natürlich für so einen Fernsehsender mit Sicherheit, glaube ich, auch nicht einfach, das authentisch darzustellen.
Richtig, das ist ganz wichtig, was du sagst. Weil wir machen 7 Stunden Programm. Das heißt, normalerweise kommst du in so eine Fernsehsendung, ne, 5 Minuten, sie waren betroffen, sie haben ein Buch geschrieben, okay, geht's Ihnen heute gut? Ja, prima, nächster Gast. Da fehlt dann die Zeit für die Authentizität, da hast du recht.
Ja, und du hattest mir erzählt, du warst auch schon mal bei einem Interview in einem Fernsehen. Ja. Ja, und da saß dann auch so ein Fachmann, so ein Psychologe oder irgend sowas. Und,
muss ich mal beim Gazi nachschauen, wie das genau heißt, was das war.
Ich kläre euch gerne auf.
Und das fandst du dann ja auch nicht so spannend. Ich glaube, das war auch so ein Stück weit für dich interessant, dass da einfach auch...
Ja, ich wollte es einfach mal meine Geschichte erzählen. Es ist klar, dass die Fernsehen, die haben immer den Auftrag, umfassend zu informieren, ne? Sprich, also da ist ein Betroffener und dann ist da der Fachmann dabei. Aber so wie die das rüberbringen, ist das immer so, der arme kleine Depressionsbetroffene, der kann ja gar nicht alleine reden, der braucht einen Fachmann an die Hand, so nach dem Motto, der ist ja ganz doof, ich kann euch das viel besser erklären. Und das nervt mich einfach, wenn ich aus meiner Warte nicht erzählen darf oder unkommentiert erzählen darf. Und das wollte ich mit dieser Serie machen, das ist so, das gibt's kein zweites Mal, da wurde ich nicht durch unterbrochen, ich konnte sprechen. Ich konnte das sagen, was ich wirklich sagen wollte. Und das war schön. War auch für mich eine tolle Erfahrung.
Ja, und du hattest die Zeit.
Sehr viel Zeit. Aber das muss man natürlich auch dem Redakteur, dem Paul Lücke von dem YouTube-Kanal Sequence sagen. Der hat aus 15 Stunden Bruttoaufzeichnung das natürlich runtergeschnitten und so die Serie erst zu dem gemacht, was sie heute ist.
Okay, super. Ich würde sagen, dass wir einfach... Paul, bist du schon soweit? Uns ein bisschen... hier so ein bisschen rauszuholen, ein bisschen Ruhe zu verschaffen, ein bisschen den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Entspannung.
Was soll das denn heißen?
Ja, ich wollte ja jetzt nicht sagen, dass ich dir jetzt auch so ein Fachmann...
Du wolltest mir das Mikro abdrehen,
oder? Okay. Nein, ich wollte ja auch nicht sagen, dass ich dir jetzt hier so ein Fachmann mit an die Seite gestelle. Jo, Paul, ab geht's. Ja, guten Morgen, Sonnenschein. Stefan Lange hat es vorhin schon gesagt, der Tag war sonnig. Ja, und das mit der Nacht üben wir noch, weil nachts nicht schlafen ist auch scheiße. Kennt ihr das auch?
Oh ja, zur Genüge.
Also jetzt nochmal, ne? Wir sind ja nicht im Fernsehen. Nicht einfach nur nicken.
Das Nicken bringt nichts. War aber synchron.
Ja, war synchron nicken, ne? Von Stefan und Stefan.
Headbanging.
Dafür die langen Haare.
Ja, da hätten wir genau die langen Haare noch besorgen müssen. Gut, machen wir beim nächsten Mal. Und ja, Stefan, bevor wir jetzt die Buchrezitation von der Hanne hören, habe ich jetzt noch was mir aufgefallen ist. Du hattest ja vorhin erzählt, im letzten Jahr warst du noch mal in einer schweren Depression drin. Ja, ich war mal bei Jugendlichen und habe dort einen Vortrag gehalten und wurde dann auch gefragt, wären sie eigentlich wieder gesund? Habe ich damals geantwortet, nicht wirklich, aber man lernt damit umzugehen. Aber es kann trotzdem noch triggern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es kann immer irgendwas eine Situation sein. Darum, wenn man das gelernt oder wenn man durch solche depressiven Phasen gegangen ist, dann wird man vielleicht ein bisschen achtsamer. Sprich, man hat auch ein bisschen mehr gelernt darüber weiß, was auf einen zukommen könnte. Aber dass es mich so schwer erwischt, hätte ich nicht gedacht. Und das war einfach wieder ein Trigger, ein Auslöser. Und ich glaube, was das Erstaunliche ist, was dann auch für mich schwer begreifbar war, innerhalb eines halben Tages war ich ein anderer Mensch. Also bin ich wieder in so einen Aufzug eingestiegen und abwärts. Und das ging voll runter. Nicht? Und da musste ich schon sehr stark gegensteuern, aufpassen, dass ich nicht ganz durchrausche. Nicht? Und dann ist irgendwo doch was geblieben von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da war dann irgendwo doch ein Halt in mir. Und ich habe eine Lösung gefunden für mich. Und das ist gut.
Okay. Stefan Gatzmeier, was sagst du dazu? Trigger?
Trigger ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Aber da sieht man nach jahrelanger Therapie häufig, was für einen guten Werkzeugkoffer man sich im Grunde genommen in der Therapie zusammengestellt hat.
Okay.
Das ist trotz allem, ist man dessen dann nicht gefeilt, dass man, wie Stefan schon sagte, dann trotzdem wieder komplett runterrutscht. Stefan war therapiert, Stefan war jahrelang in Therapie, ist trotzdem wieder runtergerutscht. Also ein hundertprozentiges Heilmittel gibt es dafür nicht, dass es nicht mehr getriggert wird oder dass es keine Trigger gibt.
Ja, also wie schon gesagt, Achtsamkeit, Therapie, etwas machen, etwas, wenn es auch gerade in dem Moment
Eigentlich, aber das muss ja nicht immer nur eine Therapie sein. Es kann auch ein guter Freund sein, der einen auffängt. Und da muss man auch nicht großer Psychologe sein. Jeder Mensch hat so psychologische Fähigkeiten in sich. Durch Empathie zuhören, einfach nur zuhören und da sein. Und man muss auch nichts erklären oder sich rechtfertigen. Einfach nur da sein. Das ist schon mal viel wert, nicht, wenn jemand einfach nur da ist.
Nicht? Und zuhört.
Absolut.
Nicht? Also
auch das nicht wertet oder bewertet und sowas, sondern einfach erstmal zuhört. Nicht, also man kann ja auch alleine mit einer Parkuhr sprechen, nur das ist kein Mensch. Sprich, ein Mensch ist noch strahlt noch was anderes aus, eine Wärme, ein Zugehörigkeitsgefühl, nicht?
Ich höre immer wieder, dass Menschen dann sagen, ja, ich kann mich mit keinem unterhalten oder der hört nicht zu, weil der gibt mir dann immer Ratschläge.
Ja, klar, ich meine, das da gibt es kein Allheilmittel oder kein Rezept und sowas. Und der eine kann besser zuhören, der andere kann besser reden. So, man muss sich vielleicht auch die Dinge suchen, wo man sich wohlfühlt oder sowas. Und es gibt sicher einen Menschen in der Nähe oder auch im weiteren Umkreis, der auch ein bisschen neutraler ist und sowas und einfach nur da ist. Das reicht schon. Da sein.
Einfach nur da sein. Und ja, dann würde ich sagen, die Hanne rezitiert jetzt mal dein Buch.
Oh, ich bin gespannt.
Ja, schön, dass du gespannt bist.
Ja, ich habe für Sie gelesen das Buch Suicide, 3 Monate und 1 Tag von Stefan Lange. Also dieses Thema offen anzusprechen und die Tabuzone darüber zu öffnen, ist das Anliegen des Autors. Und in diesem tagebuchartig geschriebenen Buch, was ein wichtiger Schritt ist, um Suicide zu verhindern. Es ist seine Geschichte und beeindruckend, wie längst geglaubt überwundenes Trauma doch wieder aufreißen kann und ihn an den Rand des Abgrunds drängt. Scheinbar im Gleichklang mit sich durch seinen Aufenthalt in Sevilla, dort wo es sonnig, warm und in Leichtigkeit ist, dem tristen Deutschland entgangen, mit all seinen bisher gelebten und geglaubt verarbeiteten Ereignissen verliebt er sich. Und mit immer größer werdender Leidenschaft und auch voller Zweifel lebt er sinnlich diese ganz besonders empfundene Zuneigung. Endlich spürt er wieder Nähe, Wärme, Umarmung und begibt sich völlig in diesen Gleichklang der Gefühle. Was so heiter und schön begann, verändert sich doch bald wieder. Das Gefühl, allein, verlassen und hilflos dazu, kommt auf. Immer größer wird die Traurigkeit, weil er einerseits sich nicht verlieren will und andererseits gibt es wenig Chancen auf Erhalt dieser Beziehung. Völlig verzweifelt, die schönste Zeit seines Lebens nicht festhalten zu können, gerät er dann in einen Zwiespalt zwischen Schuld und Hilflosigkeit. Denn während er sich vorstellt, mit ihr ein neues Leben anfangen zu können, führt sie ein Doppelleben. Irgendwann muss darüber eine Entscheidung fallen. Doch dauerhaft die Gefühle, die er hat, bleiben nicht für immer, denn seine Zweifel und quälenden Gedanken, seine Angst vor dem Alleinsein, vor dem Verlassen und zurückgewiesen werden, sind doch sehr groß. Es folgt dann der Abschied für beide von Sevilla und er kehrt ins Deutschland zurück. Für ihn gab es immer noch die Vision von einer gemeinsamen Zukunft. Und dann, ganz unvermittelt, kippt die Situation. Er versucht dies zu begreifen. Was bedeutet das? Völlig unverständlich für ihn versucht er, diese Gedankenflut in den Griff zu bekommen. Große Verzweiflung kommt auf. Egal wie er es dreht und wendet, er versteht einfach die Welt nicht mehr. Er fühlt sich benutzt und es beginnt seine Selbstzerstörung, getrieben durch Wut, Trauer und Schmerz. Aus Erwartungen wurden dann Enttäuschungen. Er fühlt sich auch als Versager. Der Trennungsschmerz steigert sich ins Unerträgliche. Es wird Hass. Unbequeme Wahrheiten, Vorwürfe und Drohungen glaubt er beenden zu können, beenden zu müssen. Und sein Todeswunsch breitet sich langsam in ihm aus. Und je mehr er darüber nachdenkt, desto besser gefällt ihm dieser Weg. Die Vorstellung, dadurch bald Frieden zu empfinden, verlieh ihm scheinbar Kraft. Ruhe, Gelassenheit, besserer Schlaf stellen sich ein. Er wollte einfach seinen Seelenfrieden und begab sich auf diesen Weg. Mit dem Mut der Verzweiflung will er alles hinter sich lassen. Wirklich schonungslos, offen, zynisch und brutal auch zeitweilig, beschreibt er diesen Weg. Bis er merkt, sein Ende wurde nun zum Anfang eines Gangs nach Canossa. Tiefer konnte er nicht sinken. Er beschreibt den Fall in die Depression und seinen mühseligen Weg daraus. Sein Überlebenstrieb sei Dank, denn durch ihn hört er doch wieder vorsichtig den Appell, in sein Leben zurückzukehren. Er beschreibt seine dumpfe Reise mit Tabletten bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und doch gibt es auch Menschen, deren Stimme noch zu ihm durchdringt. Obwohl es ihm wirklich lange so dreckig ging, wecken diese Gespräche dann sein Interesse an einer Therapie. Und deren Aussage war, ohne Selbsthilfe zu akzeptieren, sie zuzulassen, besteht keine Aussicht auf Besserung. Und er wollte unbedingt seine Achtung vor sich selbst wieder zurückgewinnen. Und die Lücke zwischen Wollen und Zweifeln galt es für ihn zu überbrücken, um wieder ein lebenswertes Leben führen zu können. Zu wissen, Fehler gemacht zu haben, Rückschläge ertragen zu können, am Ende besser darauf vorbereitet zu sein, das war sein Ziel. Keine nicht mehr rückgängig zu machenden Entscheidungen treffen zu können, bedarf den rechtzeitigen Schritt an Hilfe zu akzeptieren, damit viel Leid und Unannehmlichkeiten erspart bleiben und das Leben für sich und die Zurückbleibenden nicht zur Hölle wird. Ich bedanke mich. Mein Fazit ist, ich habe endlich Antworten in diesem Buch gefunden auf so viele Fragen.
Ja, so viele Fragen, so viele Antworten, endlich Antworten. Wir lassen es einfach mal ein bisschen sacken. Unser Paul spielt uns noch was? Was spielt uns Paul? Ach so. Das Mikro kriegst du nicht zurück, ne? Naja.
Der Weg so verzweifelt.
Ja, ihr müsst dem Paul schon das Mikro geben. Paul, was spielst du denn uns jetzt?
Jetzt würde ich Final Song von Mö spielen. Klingt doof, heißt aber wirklich ausgesprochen Mö. Mö. Was jetzt gerade im Radio bei den ganzen Ankündigungen.
Mö.
Wie eben vorgewarnt.
Ja, das ist so. Ja, ja, wir sind die schwarzen Schafe, da kann man auch mal was von Müll spielen, ne? Also, Farb. Müll. Ja, die schwarzen Schafe haben sich wieder zusammengefunden. Wir hatten jetzt gerade eine kurze Raucherpause, kurze Besprechung nochmal außerhalb des Studios. Und ja, die Diskussion war unter anderem, warum gibt es denn hier nur Wasser ohne Sprudel? Ja, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier Wasser mit Sprudel. Das wäre wahrscheinlich nicht so angenehm. Ja, Stefan, du wolltest noch was sagen zum YouTube?
Ja, eine Hörer hat gefragt und sowas, wie der Kanal heißt, wo ich lese. Also das ist Lange liest aus Suicide. Wenn du das eingibst bei YouTube, kommst du schon zur Lesung von meinem Buch. Oder am besten auf meiner Homepage, da ist auch die andere Serie beschrieben. Das ist www.stefan mit F-lange. Ganz wichtig, CH, weil ich komme aus der Schweiz.
Das hört man aber gar nicht.
Ricola.
Der macht hier Schleichwerbung, das gibt's gar nicht.
Ach, Gottes Willen, Hilfe.
Wir sind hier bei einem nicht kommerziellen Bürgerradio, Alter.
Entschuldigung.
Jetzt verstehe ich aber den Hintergrund der Frage vom Stefan Gatzemeier, ob wir hier auch Hochdeutsch sprechen können. Nee,
aber was ich ganz toll fand bei der Besprechung da von Hanne, das hatte sie mir auch vorhin gesagt, sie hat das Buch ja als Hinterbliebene gelesen und was hatte sie gesagt? Ich habe Antworten gefunden, ne? Und das hat mich sehr beeindruckt und ist schön, ist ein schönes Kompliment. Möchte ich mich nochmal für bedanken, für die schöne Buchbesprechung.
Ja, klar, ich bedanke mich da natürlich auch und es ist ja natürlich auch kein leichter Tag heute für die Hanne. Ja, und für mich natürlich auch nicht. Und Stefan, was sagst du zu dem Buch?
Das Buch von Stefan, ich bin sehr überrascht und ich eben auch schon wieder gewesen, dass es mir sehr nahe geht, wenn Menschen dann erzählen, wie es ihnen gegangen ist. Und es gibt immer wieder Parallelen zu anderen und doch ist jede Geschichte immer auch individuell auf der anderen Seite wieder sehr, sehr lesenswert Und auch von mir gibt es da natürlich ein Kaufen.
Dankeschön.
Tja, gut, dann. Ja, eine Hörerin schreibt hier auch, dass beide Bücher mit Sicherheit interessant ist oder sind. Und das ist eben auch, es ist so eine, auch eine Reaktion drauf, dass es schon auch, wie wir das vorhin auch genannt hatten, so ein Unterschied zwischen Ost- und Westempfindung. Ja, das hatten wir vorhin schon mal kurz besprochen. Eine andere Hörerin schreibt uns, Depression als Kind kann sie sich nicht vorstellen, aber ja, sowas gibt es. Und ja. Ja,
man weiß ja als Kind gar nicht, was das ist. Sprich, du hast ja keine Erfahrung und du kennst ja die Begriffe noch gar nicht als Kind. Depression hast du noch nie gehört. Ich habe einfach in dieser Welt gelebt, in dieser und ich fühlte mich ja komischerweise wohl als Kind. Ich kannte nichts anderes. Ne?
Die Kinder- und Jugendpsychotherapien und die ganzen Kliniken für die Jugend und für die Kinder, die platzen aus allen Nähten, die sind voll. Hm. Das ist ganz, ganz traurig heutzutage. Es wird immer mehr.
Tja, das könnten wir vielleicht mal in der nächsten Sendung irgendwo mal.
Es gibt noch ganz viel Stoff für Radiodepressionen, glaube ich.
Viel Stoff für Radiodepressionen. Gut. Ja, andere Zuhörer schreibt, Musikauswahl auch total klasse.
Ja, möchten wir uns mal bedanken bei dem Paul.
Ja, DJ Paulka. Oh, er wird so schön.
Nein,
rot,
der, ne? Das kommt mal nicht von der Kassette oder sowas. Ja. Das ist ja ein Live-DJ hier im Studio.
Ja, macht tolle Musik. An den Turntables, ne?
Voll geil.
Ja, so schön seine Schellertplatten hat er mitgebracht. Nein, Quatsch. Paul, nee, Mikro, genau. Nimm mal kurz das Mikro. Jetzt hast du es in der Hand. Wo legst du so auf? Was machst du so für Musik?
Ich treibe mich hauptsächlich in dem Haus-Elektro-Bereich in Deutschland oder ich sag zwar eher in Sachsen-Anhalt rum. Ja, diskothekenmäßig ist es recht durchwachsen, ob es jetzt die Schoch in Bernburg ist oder Diskotheken in Magdeburg. Kann ich jetzt keine Favoriten rausziehen. Darf ich auch gar nicht, es hören zu viele zu.
Mhm. Ja, jetzt das erste Mal im Radio oder warst du schon bei anderen Sendern präsent?
Nee, bei dir das erste Mal. Ich wollte das erste Mal mit dir haben.
Du wolltest auch, und das zum Valentinstag. Oh. Jetzt wird es doch noch romantisch hier zum Valentinstag, ne? Ja, klar. Gut, wann ist der nächste Gig, wie man so schön sagt?
Schön, dass du es ansprichst. Das wirst am 25. Februar, und zwar ist das einfach Tanzen. Das ist eine Veranstaltung für Jung und Alt, wo ich wirklich nur empfehlen kann, hinzugehen.
Gibt es da Karten?
Nein, nur in der Abendkasse.
Kaufen!
Ja, die Veranstaltung findet im Landkreis Anhalt-Bitterfeld statt. Drosa, so eine schöne, Entschuldigung, 20 Einwohnergemeinde. Aber musikalisch lohnt es sich wirklich. Ich kann es echt nur empfehlen.
Aber einen Tanzsaal haben sie, oder?
Ja, das ist ja der
Tanzsaal. Ja, 20 Häuser und ein Tanzsaal. Das ist wie früher, ne? Finde ich geil.
Super.
Stefan Lange, dein Buch ist auch vertheatert worden. Wie heißt das?
Ja, ist als Bühnenstück aufgeführt worden. Da gab es einen Regisseur, der selbst mit dem Thema zu tun hatte und der ein leidenschaftlicher Theaterregisseur ist, in einer kleinen, ein kleines freies Theater hat. Und da war letztes Jahr im September die Premiere in München in der Pasinger Fabrik. Und dort haben drei Schauspieler als Kammerspiel mein Buch auf die Bühne gebracht. Und ja, ich habe das gesehen. Also das ist schon echt schizophren, dass du als Zuschauer dort sitzt und guckst dir dein eigenes Leben an. Das ist schon heftig.
Ja, das ist spannend. Und ja, eigentlich wollte ich heute in der Sendung telefonisch die Annika Kersten noch haben, die mir aber vorhin oder heute Vormittag signalisierte, dass sie doch krank ist und
gute Besserung.
Ja, gute Besserung, denn die Annika Kersten, aber hören wir gleich selber, wer sie ist. Sie macht nämlich auch Theater und da würde ich einfach mal sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein, weil wir haben noch ein Interview mit ihr kurz vor der Sendung geführt. Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Harz Bördewelle. Heute bei mir am Telefon, leider ging es nicht live in der Sendung, die Annika Kersten. Herzlich willkommen, Annika.
Ja, hallo, lieber Thomas.
Ja, Annika, du bist von der Theaterszene 38 e.V. und aus Blankenburg.
Das ist richtig, genau. Das ist unser Theaterverein Szene 38 in Blankenburg.
Okay, cool. Seit wann macht ihr das?
Ja, wir haben uns im Februar 2015 gegründet, weil wir Blankenburg ein bisschen kulturell bereichern wollen. Und dazu gab es damals ein Casting, wo sich 20 und dazu gab es damals ein Casting, wo sich 20 und dazu gab es damals ein Casting, wo sich 20 Leute gemeldet haben. Die das gleiche Ziel verfolgen. Und ja, seitdem sind wir in Blankenburg aktiv.
Sehr schön. Und ich habe euch ja entdeckt bei Fatzerbucke und hat ja auch einen Sinn, warum du jetzt heute hier bei uns mit in der Sendung bist, nämlich ihr habt ein aktuelles Projekt. Das heißt wie?
Das heißt Die Irrenanstalt, wo ist Walter?
Die Irrenanstalt, ja, bei Radio Depression seid ihr richtig, ne? Worum geht's da? Worum geht's da, Annika?
Ja, worum geht's da? Das ist, ist recht schwierig. Also es geht halt um eine Psychiatrie, wo psychisch kranke Menschen eben wohnen und eine resolute Oberschwester, das Regiment herrscht und ja, und eines Tages ist der Walter verschwunden. Ja, das passt natürlich der bösen Oberschwester so gar nicht. Und da kommt dann aber eine ganz liebe Psychologin, die Dörte, die sich dort bewirbt. Und sie bekommt halt den Job nur, wenn sie sich das Vertrauen der Patienten erschleicht und Walter wiederfindet.
Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Projekt zu starten?
Also ich schreibe ja die Stücke grundsätzlich selber. Ich lasse mir halt jedes Jahr irgendwas einfallen. Damals war es Lebenstraum, Elsbeths letzte Reise. Dann letztes Jahr war es das DDR-Stück. Und dieses Jahr sollte es halt was gänzlich anderes sein. Und das ist immer bei mir ganz komisch zu mir. Also es ist als erstes steht bei mir der Titel. Und das war nun mal Die Irrenanstalt. Und daraufhin schreibe ich dann das Stück.
Okay. Ich darf ja auch mitspielen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Und, ja.
Ja. Und deswegen sind wir eigentlich auch so zusammengekommen, weil ich das Thema sehr spannend, sehr interessant finde. Ich finde auch was da so passiert und dieses Geheimnis, was wir natürlich noch nicht verraten, finde ich total spannend und ich freue mich riesig drauf. Wann ist denn Premiere?
Premiere wird sein am 7.7.17 um 19.30 Uhr im Alten Ewerk.
In Blankenburg, oder?
In Blankenburg, genau.
Super. Und vielleicht schauen wir mal, wo da so ein Festival stattfindet, das Festival der Begegnung. Wo dann eben auch Menschen sind, die auch betroffen sind. Und da vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis vielleicht geben können.
Sehr, sehr gerne. Also wir versuchen das auf alle Fälle irgendwo einzurichten. Und dann der Erfahrungsaustausch, den stelle ich mir ganz interessant vor. Und ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn das klappt.
Ja, ich würde mich auch freuen. Ich bedanke mich und wünsche natürlich heute noch einen schönen Abend. Und wünsche natürlich heute noch einen schönen Abend auf deiner Couch. Deiner Couch. Zum Valentinstag Couch. Ja, irgendwie hängt das hier heute. Irgendwie ist hier heute die Schleife drin, aber Theater ist spannend. Also ich bin dann auch mit dabei und mittendrin und ich finde das für mich ein Stück weit, dass ich auch einen Beitrag leisten kann, ja, um Menschen halt einfach auch so eine Irrenanstalt auch mal nahe zu bringen. Und ich fand es ganz toll, wie die Annika sagte, eine Irrenanstalt, wo Menschen wohnen, ne? Ja, gut. Was ist bei dir, Stefan Lange, geplant in Zukunft?
Ach, also erstmal einiges. Wir haben, es gibt nochmal Theateraufführungen in diesem Jahr, mehrere in München. Dann plane ich zusammen mit mehreren Leuten, oder wir planen eine Fotoausstellung. Das ist ein Projekt, das ist gerade in der Mache, werden wir sicher mal drüber berichten. Es ist uns wichtig, mit mehreren Leuten zusammen uns zu zeigen, nach außen zu gehen. Und da bin ich zusammen mit einem Markus Jeck, heißt der, das ist der Chefredakteur von der Redaktion Miles. Ein sehr umtriebiger Typ, der sitzt sicher auch draußen am Radio, hört zu, den grüße ich mal ganz lieb. Und wir wollen einfach eine Aktion starten, über ein, zwei Jahre bundesweit. Und darauf könnt ihr gespannt sein, darauf freue ich mich auch.
Sehr schön. Wir haben ja unsere liebe Julia, die ja auch zugange ist wieder. Also das ist die, die mit euch nicht gesprochen hat, weil sie spricht immer nicht. Aber macht ganz tolle Fotos.
Ja, hab schon gesehen auf der Webseite.
Toll. Ja, bitte?
Nix, alles gut.
Alles gut, schön. Stefan Gatzemeier, was ist bei dir, außer diese beiden Bücher, jetzt noch so geplant?
Also dieses Jahr aktuell ist noch ein neues Buchprojekt geplant mit der Anne-Kathrin Seel. Und da wird es unter anderem auch darum gehen, wie Depressionen aussehen, wie Depressionen aussehen können. Da wird es ein Buch geben mit ganz vielen wunderbaren Fotos und auch Erfahrungsberichten von anderen Betroffenen. Das weitere Buch, das wird dann nochmal was werden mit, wo ich aus dem Nähkästchen sozusagen plaudere, das aus meinem Werkzeugkasten einfach nochmal ein paar Sachen erzähle, was mir geholfen hat in der Depression.
Sehr schön. Wie hat es denn unseren Studiogästen gefallen? Hanne?
Ja, es war sehr informativ. Ich freue mich auf die neuen Projekte, die hier angekündigt werden. Und wie gesagt, ich liebe es, Bücher zu lesen und zu rezitieren, wie die Hörer ja auch hören, weil es ist einfach schön, die Worte und die Gedanken und die Gefühle von Menschen nachvollziehen zu können und für sich selber auch da was mitzunehmen.
Okay, Annette, du hast ja vorhin schon vor der Sendung mit dem Stefan Gatzemeier zusammengesessen, der dir auch so ein bisschen was gecoacht hat. Wie hat dir das gefallen? Also vor der Sendung, in der Sendung, einfach mal ganz kurz und knapp. Okay.
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe auch wieder viel mitgenommen und ich bin auch froh, dass ich den Weg hierher geschafft habe. Es war nicht so einfach.
Ja.
Es war heute ziemlich schwer.
Hm. Du bist ja auch Betroffene und da ist es schon teilweise auch schwer rauszugehen, ne?
Aber ich habe es geschafft, heute rauszugehen, den Weg hierher zu finden, obwohl ich am liebsten fünfmal umgedreht wäre.
Ja, aber es ist schön, dass du da bist, dass du es geschafft hast. Da bin ich auf dich stolz. Du kannst auf dich stolz sein. Und ich hoffe, du hast nur Erfahrung mitgenommen, nichts aus dem Radio. War ein Spaß. Ja, das ist schön, dass man was mitnimmt. Markus,
ja, was bei nimmst? Mir kurz und knapp. Für mich war es sehr aufschlussreich und es haben mich viele Sachen auch geflasht, muss ich sagen. Ich bin da jetzt so viel im Grübeln gerade und überlegen und muss das auch mal ein bisschen verarbeiten. Okay.
Ja, ich denke mal, wir haben hinterher auch noch ein bisschen Zeit.
Nein, also ich möchte noch mal sagen zu Anne. Anne, ne? Annette. Einfach zu sagen, tolles, dass sie das auch gesagt hat, mal, dass sie Schwierigkeiten hatte, hinzukommen und sich trotzdem überwunden hat, mal an eine Grenze kommen und die auch mal ein Stück weit übertreten, einfach sich ausprobieren und sowas. Und das ist ganz großen Respekt. Also, ich möchte ihn nochmal.
Und außerdem habe ich es ja auch versprochen, was ich verspreche, das halte ich auch, egal wie.
Jetzt,
wenn es auf allen Vieren
ist. Jetzt spricht sie mit uns, das finde ich schön.
Nein, aber das ist ja auch schön, das ist genau das, was sie sagt, auch mal ein Versprechen an sich selbst geben. Nicht so nach dem Motto, ich bin mir was wert und sowas und ich kämpfe für mich. Und das ist toll. Respekt.
Ja, wirklich Respekt. Zwei Sachen habe ich noch. Du sagst da, wenn du was sagen willst, weißt du, da muss ich einen Regler runterfahren.
Ach so, Entschuldigung.
Ja. nein, Stefan, ich, wir dürfen das, ne?
Ja.
Wir furzeln auch so immer rum.
Ständig.
Ständig, und das macht auch richtig Spaß. Ja, wir werden auch noch jeweils ein Buch verlosen, einmal von Stefan Gatzemeier und einmal von Stefan Lange. Unter allen Zuhörern, die sich hier gemeldet haben, noch melden werden. Die beiden Bücher sind handsigniert. Ich hoffe, jeder hat das richtige Buch signiert.
Ich habe beim Stefan was reingeschrieben.
Ja, das ist schön. Ja, also Verwirrung pur. Ich bedanke mich dafür, dass ihr die Bücher zur Verfügung gestellt habt. Ich bedanke mich riesig, dass ihr hier den weiten Weg aus der Schweiz hergefunden habt und aus Garbsen. Ja, Grenzen waren offen. Finde ich schön, euch persönlich mal kennengelernt haben zu dürfen. Ich fand es sehr spannend. Wie fandet ihr es, Stefan?
Übel.
Übel, gut. Und du?
Ich fand es natürlich total klasse.
Total übel.
Nein, ich muss mich ja voll aus der Reihe tanzen. Ich fand es total klasse und ich wollte mich auf diesem Weg auch nochmal bedanken für die Buchbesprechung von dir. Das sind ganz tolle Worte gewesen. Kann ich mir auch dem Stefan Lange anschließen, der es auch schon ähnlich gesagt hatte.
Ja.
Danke.
Ja, ich möchte mich bedanken, dass ich Gast zu Gast war, einfach mit diesem tollen Team hier. Radio, das erlebt man auch nicht jeden Tag und so, mal zu sehen, wie Radio gemacht wird, hier so vorm Mischpult zu sitzen. Danke an den DJ, an die Gäste hier und sowas und natürlich an Thomas. Und weil ich in der italienischen Schweiz lebe und weil das natürlich Radio Depressione heißt, sage ich grazie mille per questa piacevole serata. È stato un piacere essere qua.
Jetzt fliegen die Frauenherzen wieder.
Natürlich.
Ja, liebe Hörer, wir haben es geschafft. 2 Stunden, 14. März ist die nächste Sendung. Zu Gast dort wird sein der Markus Jeck, Herausgeber vom Miles, das ja so ein bisschen jetzt auf Eis lag. Ich habe mit ihm heute nochmal sprechen können. Ich habe gesagt, gibt's das okay, weil Ende März wird neu aufgelegt. Ich freue mich schon riesig. Er bringt auch die Celine mit. Celine ist die Jugendreporterin, 15 Jahre das Mädel, nicht auf den Mund gefallen. Und da, also ich freue mich riesig und ihr könnt euch auch freuen. Und ja, jetzt gehen wir einfach raus. Der Paul macht noch ein Liedchen und dann, ja, geht das? Oder willst du singen? Geht gut. Also, vielen Dank. Und bis in einem Monat, 14. März.
Tschüss.